Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uranbergbau, mitten in Deutschland. Im strahlenden Dreieck zwischen Ronneburg bei Gera im Westen, Freital bei Dresden im Osten und Johann-Georgen-Stadt im Süden wurde 40 Jahre lang von dem Bergbauunternehmen Wismut Uranerz gefördert, eines der gefährlichsten radioaktiven Gesteine der Welt. Unweit der bayerischen Grenze gruben sich eine 500.000 Bergleute auf der Suche nach dem Bombenstoff immer tiefer in die Erde. 231.000 Tonnen Uran wurden hier herausgeholt, genug für zigtausend Hiroshima-Bomben. 1,6 Millionen Menschen lebten hier in einer sowjetischen Militärzone, einem verborgenen Atomstaat. Sie hinterließen 500 Millionen Tonnen radioaktiver Abfälle, Atommüll mittlerweile für 5 Milliarden Euro entsorgt und verbuddelt. Unter dem spärlich blühenden Grün der neuen Landschaft Ronneburg verbirgt sich strahlende Vergangenheit und der Grund für unendliches Leid, so Umweltaktivist Michael Beleitis.
Es sind Zahlen genannt worden zwischen 5.000 und 10.000 Todesopfer von Bronchialkarzinomfällen und darüber hinaus noch 30.000 oder 40.000 Silikosefälle. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch heute noch etliche Krebstote, also Strahlentote der Wismut, Jahr für Jahr neu auftreten.
Bis zu 50.000 Opfer also, von denen niemand mehr spricht. Erst recht nicht von jenen, die jetzt noch qualvoll an den Folgen sterben. Nichts mehr zu hören von Wismut und Uran. Es ist, als verschwände alles in einem süßen Nebel des Vergessens, sagt die 84-jährige Ronneburgerin Irmgard Wilke.
Jetzt ist schon vieles vergessen, dadurch, dass das so schön geworden ist. Die Zeiten, der Mensch, der vergisst schnell wieder.
Ist tatsächlich alles gut, seit die Stollen versiegelt, die Opfer begraben, die Halden weggeräumt sind? Die schrecklichen Waffen, für die man hier geschürft hat, lagern immer noch in den Silos. Und der strahlende Stoff, für den hier so viele ihr Leben ließen, treibt immer noch Kraftwerke an, die so manche nicht mehr abschalten, sondern weiter ausbauen wollen. Zeit also, jenseits des Vergessens zurückzublicken, um den Preis zu erinnern, den eine atomare Zukunft hat. Der 6. August 1945 liefert das schreckliche Fundament. Denn an diesem Tag sterben im japanischen Hiroshima nicht nur auf einen Schlag 155.000 Männer, Frauen und Kinder. Es beginnt auch das, was man heute das Atomzeitalter nennt und wenig später das Gleichgewicht des Schreckens. Weltweit beginnt eine hektische Aktivität in den Zentralen der Macht, erinnert der Wissenschaftshistoriker Rainer Kalsch.
Nach Hiroshima, also nach dem Abwurf der beiden amerikanischen Atombomben, erklärte Stalin gegenüber seinen Wissenschaftlern, Hiroshima hat die Welt verändert, baut die Bombe, wir brauchen sie rasch. Und damit ist ein ungeheures Räderwerk in Bewegung gesetzt worden. Alle verfügbaren Ressourcen, nicht nur aus der Sowjetunion, sondern auch aus den Staaten, in denen sowjetische Truppen standen, all diese Ressourcen einzusetzen, um so schnell als möglich eine eigene Atombombe herstellen zu können. Und das war dann auch der Wendepunkt für die Uranerzsuche im Erzgebirge. Und nach einigen Monaten wurden sich die Geologen immer mehr darüber im Klaren, dass hier nicht einige hundert Tonnen, sondern viele tausend Tonnen Uranerzvorkommen lagern.
Dass Uran im Erzgebirge schon seit Jahrhunderten als schwarz glänzende Pechblende bekannt, gerät bei der allmächtigen sowjetischen Besatzungsmacht in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Lavrentin Beria, der gefürchtete Folterchef des KGB, wird zum Koordinator des Atomprojekts. Igor Patschatow, Leiter des Projekts, schickt gleich 1945 seine Spezialisten in die stillgelegten Erzstollen Ostdeutschlands. Im Januar 1946 werden erste deutsche Bergwerke beschlagnahmt. Der Geologe Georgi Kotelnikow erinnert sich.
Ich hatte schon einige Jahre in der Sowjetunion nach Uran gesucht. Und als einer derjenigen, der wenigstens etwas von Uran wusste, wurde ich mit der ersten Gruppe nach Deutschland geschickt. Und wir begannen unsere Arbeit mit der Kontrolle alter Gruben des 15., 16. und 17. Jahrhunderts. Dort fanden wir Urangänge.
Schon bald geht es in dem verschlafenen alten Silberbergbaustädtchen zu wie beim Goldrush im Wilden Westen. Noch bevor es zur Gründung der DDR kommt, wird überall gebohrt. Mitten in den Orten, in den Gärten, auf Feldern. Das Codewort für Uran lautet Rohstoff A9, der Tarnname für das im Juli 1947 gegründete Unternehmen Wismut, so als würde man ganz harmlose Rohstoffe abbauen. In rasender Geschwindigkeit entsteht zugleich eine geheime militärische Sonderzone, der 30% aller in Sachsen lebenden Menschen unterliegen. Widerstand war unmöglich. Offiziell galt das Ganze als Reparation gegenüber der Siegermacht Russland. Archivaufnahmen.
Die Sowjets, die haben ja praktisch hier mit ihren Geigerzählern oder Messinstrumenten, sind die gezielt losgelaufen und haben dann gesucht und auch gefunden. Und dort, wo eben der Geigerzähler eingeschlagen hat, wurde ein Schacht eingelegt.
Unser Personalausweis wurde abgenommen, wir bekamen ja einen Schachtausweis. Und das ganze Erzgebirge, die Urangebiete, waren ja abgegrenzt.
Im beginnenden Propagandakrieg spricht der Westen schnell von den KZ-Schächten im Erzgebirge. Im Radio der frisch gegründeten DDR feiert man hingegen in einer Rundfunkreportage die deutsch-sowjetische Freundschaft.
Ich möchte ihm eins sagen, wenn wir das erste Mal Rohrgar aus der Pravda gedreht haben und dann sie gemeinsam geraucht, da sind wir uns näher gekommen, ohne dass wir uns politisch agitiert haben. Wir sind jetzt als Menschen näher gekommen. Menschen, die froh waren, dass der Krieg zu Ende war.
Tausende werden benötigt, um das begehrte Metall abzubauen. Doch Arbeiter oder gar Bergmänner waren Mangelware. Tausende waren gefallen, zigtausende in Kriegsgefangenschaft. Die Besatzungsmacht nimmt, wen sie kriegen kann, und greift sich dabei auch 43.000 Menschen gegen ihren Willen.
Es waren ja alle Kategorien hier anwesend. Es waren Kriegsverbrecher, es waren Abenteurer, es waren Vertriebene, es waren Flüchtlinge, es waren heimatlose Heimkehrer.
Von der Atmosphäre war es so ähnlich wie Lageralltag. Man hat zum Beispiel in Mühlberg das Kriegsgefangenenlager der Nazis, was dann nach dem Krieg auch erst noch ein paar Jahre sowjetisches Speziallager war. Das hat man abgebaut und hat die Lagerbaracken der Nazis in Johanngeorgenstadt wieder aufgebaut, 1:1. Und da haben dann die Wismutarbeiter drin gewohnt.
Ungelernte Kräfte meistens, sagt Michael Beleites. Ehemalige Bäcker, Friseure, Landwirte, Zwangsverpflichtete aus den Braunkohlegebieten, verbliebene Kumpel aus dem Silberbergbau, Arbeitskräfte aus Schlesien. Tausende nächtigten in Zelten und provisorischen Baracken, umgeben von Stacheldraht. Die Arbeit war hart und ohne jeden Arbeitsschutz mehr als gefährlich. Die Chroniken sprechen von rund 1000 Unfalltoten in den ersten 4 Jahren und 1 bis 2 Amputationen pro Tag. Von der konstanten Verstrahlung gar nicht zu reden. Stimmen aus einer schlimmen Zeit, die meist schön geredet wurde.
Als ich 1946 dort ankam, da war ein Deckel oben und eine Fahrt, also eine Leiter, wir sagen Fahrt dazu. Ich stand nach oben, das war nichts. Und man war dabei, diesen ganzen Schacht wieder in Ordnung zu bringen. Es war keine Elektroenergie da, es war kein Maschinenhaus da, es war kein Duschkomitee da, es war nichts. Alles, was man unter Tage brauchte, es wurde nach unten mit der Hand transportiert. Und dann ging das blop, 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 von Sprosse zu Sprosse. Das waren immerhin 270 Meter.
Ehrlich gesagt, ich habe gesagt, hier kommst du nicht wieder raus. Ne? Ich stand nur bisher im Wasser und da wurde gebohrt, da wurde gefördert, von der Seite kam das Wasser und, was da los war. Das war ja als junger Mensch, das war mir ja unerträglich.
Die Absteifung unten war sehr schlecht und ganz primitiv, dass teilweise große Lücken waren und sehr viele Unfälle dadurch passierten. Durchschnittlich fast jeden Tag ein Verletzter. Nicht mal haben sie die Möglichkeit gehabt, den Menschen zu transportieren, da er einen Rückgratbruch hatte. Armbrüche und so weiter, hat man den Mann 2 volle Stunden nach oben transportiert. Der Mann hat geschrien wie ein Kind, aber da hat man keine Rücksicht drauf genommen. Dann hat der Mann gelegen 1,5 Stunden, ehe man ihn abtransportierte.
Die ersten Wochen, da gab es nur eins, mit der Handbohren. Also so wie vor etwa 300, 400 Jahren. Also ein Handbohrgestänge, Meißel vorne dran, ein Loch bohren, einmal schlagen, einmal klopfen, drehen, klopfen, drehen, klopfen. Und dann sprengen wir in der Schicht.
Unten vom Schacht eben mit dem Schießen, wenn die abgeschossen hatten, war unten der ganze Schacht voll Rauch und voll Qualm gewesen. Man hat die Hand vor Augen nicht gesehen. Karbidlampen, die man vor sich hatte, da hat man einen Kameraden den anderen nicht gesehen. Man wurde hineingetrieben, ob man umkippte oder nicht. Da sind Kameraden verschiedentlich sind umgefallen. Die hat man nach oben transportiert wie ein Stück Vieh.
Was unter Tage passierte, klingt über Tage ganz anders.
Seit dem Tag, da sowjetische und deutsche Menschen die Arbeit in den stillgelegten Stollen wieder aufnahmen, herrscht Ordnung und Übersicht im Labyrinth der unterirdischen Anlagen. Zahlreiche neue Schächte entstanden. Überall sichern Arbeitsschutzmaßnahmen Leben und Gesundheit der Bergleute.
Hinter der Propaganda verschwindet die Not. Sie bleibt ebenso im Verborgenen wie das Atomprojekt der UdSSR. Dann, 1949, nur 4 Jahre nach Hiroshima, zünden die Sowjets ihre erste eigene Atombombe, ausschließlich mit dem Bombenstoff aus Sachsen und Thüringen. Der kalte Krieg zwischen den Supermächten in Ost und West nimmt seinen Lauf.
Frieden braucht Uran, Energie für Kraftwerke. Bei uns, in Sibirien, in China, überall.
Uran, jede Stunde Uran.
Ich finde, der Hauptgrund war eigentlich der, die Russen, die waren ganz wild auf das Uran. Und da spielte das keine Rolle, ob das Menschenleben gekostet hat oder nicht, sondern die wollten endlich dieses Gleichgewicht auf der Welt haben. Die Armees hatten es und sie wollten es auch haben.
Der Gedanke, jede Tonne Erz, ein wichtiger Beitrag im Friedenskampf, ist fest in das Bewusstsein der Wismut-Kumpel eingegangen. Bei seinem Besuch sagte Genosse Otto Grote wohl den Kumpeln, die Arbeiter und Werktätigen der Wismut mögen nicht vergessen, dass die Wismut der größte Uranbetrieb der Welt ist. Und Genossen, was ihr sagt, das ist ein Wort. Das steht in der Welt und wird in der Welt gehört.
Doch mit dem Anfangserfolg des sowjetischen Atomprogramms lässt der Druck nicht nach. Im Gegenteil. Allein bis 1960 wird genug Uran gefördert, um 1700 Hiroshima-Bomben damit zu bestücken. Das stalinistische Regime befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die Angst vor Klassenfeinden ist allgegenwärtig. Der Terror der Geheimdienste reicht bis tief unter Tage. Überall werden Saboteure vermutet, überall Spione gejagt. Über dem Erzgebirge lag eine Atmosphäre der Angst und des verhaltenen Widerstands, sagt der Historiker Rainer Karsch.
Nicht nur nach außen ist eine Abriegelung passiert, sondern es fand von Anfang an auch eine intensive Durchleuchtung, naja, und auch Repression der Belegschaft statt. Das kann man aus den Unterlagen verschiedenster Geheimdienstgruppen, die bei der Wismut tätig waren, ganz gut ablesen. Diese Fakten sind erst seit kurzem bekannt, dass mehr als 80 Bergleute allein in den Jahren zwischen 1951 und 1953 hingerichtet worden sind. Sie wurden verurteilt wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Spionage. Vielfach sind auch Urteile erfoltert und erzwungen worden. Diese unglücklichen Menschen sind dann in die Sowjetunion verbracht worden und wurden dort in der Regel in Moskau hingerichtet.
Am 13. August 1961 wurde der Friede gerettet. Dazu trugen auch die Arbeiterkampfgruppen der Wismut bei. Mit der Errichtung des antifaschistischen Schutzwalles zeigte die Arbeiterklasse der Deutschen Demokratischen Republik den westdeutschen Imperialisten die Grenzen ihrer Macht.
2,5 Monate nach dem Bau der Berliner Mauer zündet die Sowjetunion auf der Insel Novaja Semja die größte Bombe, die jemals gebaut wurde. Ihre Sprengkraft beträgt das 3800-fache der Hiroshima-Bombe. Ihr Tarnname heißt Zar. Währenddessen wächst die Wismut mit bis zu 230.000 Beschäftigten zum drittgrößten Uranbergwerk der Welt. Der rote Zar Stalin lässt parallel mit Hilfe des KGB in Sachsen und Thüringen ein unsichtbares Kontroll- und Überwachungssystem entstehen. Kontrolle, Angst und Verdrängung lauten die Stichworte. Als die Wismut 1954 in eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft umgewandelt wird, ist die Wismut längst ein Staat im Staate, sagt Michael Beleitis.
Die anderen 15 Bezirke der DDR hatten territoriale Grenzen. Die Wismutstruktur lag als 16. Struktur oben drüber, ohne dass diese Grenzen erkennbar waren. Und das war was Diffuses und das war schon irgendwo auch was Beängstigendes.
Dabei wuchs der Betrieb, über den nicht geredet wurde, zu einem Wirtschaftsuniversum mit Schächten, Aufbereitungsstätten, riesigen Abraumhalden, aber auch mit eigenen Siedlungen, Parteiorganisationen, Ferienhotels, Krankenhäusern und mit den eigenen Kranken und Toten. Für die Sanierung der zerstörten Landschaften gab es weder Konzepte noch Rücklagen. Man denkt nur kurzfristig. Bei dem thüringischen Dorf Oberrotenbach wird hinter einem aufgeschaufelten Damm der größte Atommüllsee der Welt angelegt. 320 Fußballfelder groß, gefüllt mit 50 Millionen Tonnen Uranschlamm, durchsetzt mit giftigen Chemikalien. Charlotte Mendle, die älteste Bewohnerin des Ortes, erinnert sich.
Wir haben nur Angst gehabt, das stimmt, dass der Damm rischt und nur in Massen uns hier überspielt. Die Angst haben wir gehabt. Vor allen Dingen wir, weil wir mehr im Tau liegen, als wir heißen auf der Halbstraße. Die hatten wir gehabt. Da haben manchmal gesagt, wenn es ein schwere Gewitter waren oder irgendwas, haben wir gesagt, Mensch, hoffentlich bricht der Damm nicht mal. Um Gottes Willen, wo rennt man da hin, wenn der Damm mal bricht?
12. April 1961. Katastrophenalarm in Oberrotenbach. Havariespezialisten der Wismut und Truppen der Nationalen Volksarmee sind im Einsatz. Graubraune Schlammmassen wälzen sich in das Tal, mitten durch Oberrotenbach. Unaufhörlich dringt die gefährliche Masse aus einer undichten Stelle im Damm. Mit Sandsäcken und Schaufeln versucht ein Heer von freiwilligen Helfern, das Loch zu stopfen. Doch von der Radioaktivität erfahren die Oberrotenbacher nichts. Die 80-jährige Elfriede Ehmke erinnert sich.
Da hatten wir es im Keller bis reif stehen. Da standen die Kartoffeln im Wasser, in dem Schlammwasser. Da sind sie ja später gekommen und haben gesagt, na, dann machen sie nur den Keller wieder richtig sauber. Und die Kartoffeln können sie nicht mehr essen. Aber die Einlegschläser, die zu sind, die können sie noch essen.
Doch es sind gar nicht die großen Havarien, die die Zahl der Strahlenopfer in die Höhe treiben. Es ist die tägliche Verstrahlung. Das radioaktive Radon, was aus dem Gestein quillt. Die winzigen Uranpartikel, die sich in der Lunge festsetzen. Fast überall, wo man den Geigerzähler hinhielt, begann er zu knattern.
Die Bedingungen waren ja hart und das blieb nicht ungeschoren. Nach kurzer Zeit gab es dann Weisungen, dieses Gestein feucht zu machen, um den Staub zu binden. Der Kumpel hat zu viel davon geschluckt. Viele starben und hatten keine Anerkennung einer Berufskrankheit. Sie wussten gar nicht, dass sie an Silikose oder an Lungenkrebs gestorben ist. Aus diesem Grunde wird die wahre Zahl der Wismut-Toten, der Wismut-Opfer nie bekannt werden.
Er war bei der Wismut, hieß es dann, weil er vielleicht mit 55 oder 60 schon gestorben ist. Das war dann so eine Redewendung.
1961 ist in meiner Familie eine Tochter geboren, mit einem angeborenen Hirnschaden. Meine Frau hat direkt in der Erzannahme gearbeitet, das heißt also dort, wo das konzentrierte, ausgewaschene Erz dann angenommen wurde, gewogen wurde, geprüft wurde, hat sie lange Zeit gearbeitet. Man kann sagen, also der gesamte Unterleib war dieser aktiven, hohen aktiven Strahlung ausgesetzt.
Die Zahl 7000 bei den Lungenkrebsfällen, das ist also sicher Stand 1990 und nur Kenntnisstand innerhalb der Wismut. Da ist sicher mit einer Dunkelziffer von einigen tausend weiteren Fällen zu rechnen.
Es war eine eigenartige Lotterie um das eigene Leben, auf das sich die Menschen zunächst zwangsverpflichtet, dann aber immer mehr freiwillig da einließen. Das System funktionierte nach dem Motto von Zuckerbrot und Peitsche. Wismut-Beschäftigte wurden mit Prämien nur so überhäuft. Da stand der Trabi schneller vor der Tür, neue Wohnungen wurden eher bewilligt, beste Verpflegung, Leitungsprämien, Trennungsentschädigung, Versorgung mit Kleidung, zusätzliche Bedarfsgüter, steuerfreier Branntwein, Spitzname Kumpeltod. Und 40% des Lohns waren steuerfrei. Eine Sterbehilfe, so wurde gewitzelt. Die Wismut-Region war eine kleine Wohlstandsinsel in der kargen DDR, und wer dort arbeitete, verkaufte seine Lebenszeit für ein bisschen mehr Luxus. Es war ein teuflisches Geschäft.
Dass also von 28 Kollegen 1965 schon 7 ein Auto gehabt haben, dass fast jeder eine Waschmaschine gehabt hat, fast jeder einen Kühlschrank gehabt hat, einen Fernseher oder eben so eine Küchenmaschine.
Sicherlich sind wir mit Sachen, die eben draußen knapp waren, besser versorgt worden. Das heißt eben mit Bananen, Äpfeln, Apfelsinen. Das gab es wirklich mehr.
Da war Fleisch dabei, da war Butter dabei, dann gab es Zusatzzigaretten und dann gab es auch Sonderprämien. Man hat mal ein Fahrrad bekommen oder man hat mal eine Nähmaschine bekommen oder man hat mal einen Kleiderstoff gekriegt für die Frau.
Ich bekam zum Beispiel 142 Liter Schnaps nachgeliefert. Und das haben wir nachher mit Eimern haben wir das geholt.
Dort habe ich das erste Mal in meinem Leben Kokosnüsse und Ananas gesehen, die dort also im Wismuthandel angeboten worden sind. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann auch erlebt, wie von dem einen oder anderen mal der Vater gestorben ist. Und das waren natürlich dann Dinge, wo man also gewusst hat, dass die Leute nicht geschenkt bekommen haben.
Es war ein russisch Roulette auf Zeit. Wohl ein jeder meinte, es erwische ihn nicht. Doch wer so glaubte, musste verdrängen. Das funktionierte mehr schlecht als recht bis in die 70er Jahre, als die Krankenstände nach oben schnellten. Strahlenkrebs hat eine Latenzzeit von 15 bis 20 Jahren. Die DDR-Behörden versuchten, die wachsende Zahl der Anträge auf Berufskrankheiten geheim zu halten und erkannten nur Lungenkrebs an. Joachim Krause vom Bundesamt für Strahlenschutz.
Es tauchten also eine ganze Reihe von Fällen von Leukämie beispielsweise auf, Krebse, die im Hodenbereich waren, Prostatakrebse, Kehlkopfkrebs, also Knochenkrebse, eigentlich die ganze Palette, die man sich denken kann.
Michael Löffler, ehemaliger Hauer der Wismut, Kehlkopfkrebs.
Also das war eine schwere Katastrophe für mich. Es war unbegreiflich, dass man mit 35 Jahren auf einmal, ich stand ja erstmal vom Nichts, also, und die Folgen oder die konnte ich erstmal gar nicht abschätzen. Das war, also noch heute, wenn ich dann denke, dort kriege ich Gänsehaut. Also, das war lange gebraucht, um damit fertig zu werden.
Christoph Müller, Wismutkumpel, Rachenkrebs, fragt sich bis heute, wie er sein Leben sanieren soll.
Die Landschaft ist eine tolle Leistung, was erbracht wurde, dieser Veränderung. Aber für mich stellt sich immer wieder die Frage, da ich Betroffener bin, was ist mit den Menschen? Die Menschen, die gearbeitet haben, bei denen irgendwas zurückgeblieben ist.
Irgendwie erhält sich das System voller Doppelmoral, Lüge, Verschweigen und Verdrängung bis in die 80er Jahre. Die meisten wissen, wie katastrophal die Verhältnisse sind, doch niemand wehrt sich. Bis am 26. April 1986 das Atomkraftwerk Tschernobyl in einem Supergau explodiert und halb Europa verstrahlt wird. Das war die Wende vor der Wende, sagt der DDR-Umweltaktivist Michael Beleites.
Letztlich auch in Tschernobyl ist davon auszugehen, dass dort zu einem erheblichen Anteil Wismuturan eingesetzt worden ist, sodass man durchaus sagen kann, dass mit den radioaktiven Wolken, die 1986 bis nach Mitteleuropa, auch über Deutschland geweht kamen und hier abgeregnet sind, ja auch das deutsche Uran in Form seiner Spaltprodukte wieder zu uns zurückgekommen ist.
Michael Beleites, damals Tierpräparator in Gera, entwickelt als erster den Mut, die unglaublichen Verhältnisse bei der Wismut unter hohem persönlichen Risiko zu recherchieren. Verschmutzte Flüsse, verseuchtes Grundwasser, belastete Flora und Fauna, verstrahlte Menschen und Tiere. Wer ihm dabei zur Seite steht, sind die Kirchen. Unter ihrem Schutz hält er die ersten Vorträge.
Bei Zwickau und bei Seligenstedt südlich von Gera befinden sich riesige Schlammteiche, in denen die radioaktiven Abfallstoffe aus den Uranerzaufbereitungsbetrieben deponiert werden. Bei trockenem Wetter trocknet der Schlamm an der Oberfläche aus, es bildet sich feiner Staub. Bei stärkerem Wind entstehen hier regelrechte Sandstürme. Einwohner erzählen, dass bei starkem Westwind ununterbrochen riesige Staubwolken durch das Dorf geweht werden und dass der feine Staub durch alle Fensterritzen in die Häuser dringt. Es gibt keine ungefährliche radioaktive Strahlung. Jede Erhöhung der Strahlenbelastung, und sei sie noch so gering, ist mit einer entsprechenden Erhöhung der Krebsrate verbunden.
Michael Beleites bringt unter abenteuerlichen Umständen seine Studie Pechblende heraus, die unter der Hand kopiert und verteilt wird. Die DDR-Führung blockt immer noch. Die Stasi schikaniert den jungen Umweltaktivisten. Doch die Welle des Widerstandes wuchs, erinnert sich eine, seine Mitstreiterin.
Meistens waren die Männer so, dass sie ein bisschen erstaunt waren. Also, naja, da ist schon was dran und ja. Aber dass sie das ganz schnell wieder von sich weggeschoben haben und so schlimm wird es schon nicht sein. Und während ihre Frauen oftmals so reagiert haben, dass sie auf die Barrikaden gegangen sind und die haben dann ihre Männer bekniet und haben gesagt, du hörst dort auf zu arbeiten. Was nützt das mir, wenn du das viele Geld heimbringst und in 4 Jahren hast du Krebs und deine Kinder haben keinen Vater mehr. Also das, du hörst dort auf. Da hat es also richtig Familienkrach gegeben. Eine Reaktion habe ich erlebt von einer Frau, die ich dann auch nach ihrer Meinung gefragt habe. Und die sagte mir dann, ja, mein Mann ist schon lange impotent, aber er bringt ja genug Geld mit nach Hause und da geht das schon.
Doch das Leben mit Lüge und Verdrängung setzt sich nicht mehr durch. Ende der 80er Jahre überschlagen sich die Ereignisse. Die Ausreisewelle, die Montagsdemonstration, der Fall der Mauer.
Wir sind das Volk, jetzt oder nie, Demokratie!
Als Deutschland am 3. Oktober 1990 wiedervereinigt wird, erbt die Bundesrepublik die strahlende Altlast Wismut. Der Uranbergbau wird eingestellt. Ein einzigartiges Sanierungsprojekt, das die Steuerzahler 6,4 Milliarden Euro kosten wird, beginnt. 16 Jahre später, ein Großteil des Geldes ist ausgegeben, blühen die Rosengärten der Bundesgartenschau auf den zugedeckten Halden und den versiegelten Stollen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel darf 2007 blühende Landschaften bejubeln.
So etwas ist wie ein Symbol des Zukunftswillens einer ganzen Region, aber auch des Zukunftswillens eines ganzen Landes, das sich gemeinsam solidarisch auf den Weg gemacht hat, alte Schäden wieder rückgängig zu machen.
Also Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Die Wismut-Tragödie mit zigtausend Toten, der größte Atomunfall in der Geschichte, ist noch nicht vorbei. Die Opfer sterben weiter, immer noch 200 bis 300 pro Jahr. Die Sanierung wird noch jahrzehntelang weitergehen. Und selbst wenn sie einmal vorüber sein wird, muss der Uranbergbau im Osten Deutschlands ein Mahnmal bleiben. Eine Erinnerung, welche ökonomischen und menschlichen Kosten die angeblich so billige Atomkraft tatsächlich verursacht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.